Ja, herzlich willkommen zu Ich bin so frei. Ich sitze hier in den Räumen von der Körperstiftung bei Memorial und mir sitzt gegenüber die Friedensnobelpreisträgerin Irina Schäferkova. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie hier sind. Für die, die Sie nicht kennen, wer sind Sie und was motiviert Sie?
Ich bin Moskauerin, oder besser gesagt, ich war Moskauerin. Das ist die dritte Generation. Meine Familie lebte seit 100 Jahren, also mehrere seit 100 Jahren in Moskau. Ja, aber intellektuelle Familie. Es ist eine intellektuelle Familie von Intellektuellen mit dem jüdischen Hintergrund. Und würde ich sagen, schon sehr, immer sehr politisch interessiert und orientiert. Ja, auf eine glückliche Weise den, würde ich sagen, stalinischen Säuberungen entronnen, was ein absoluter Glücksfall für meine Familie war. Und ich bin sozusagen also in die Situation, in die Tauwetter-Situation nach dem Stalins Tod praktisch geboren worden. Und mein Leben war und Leben meiner Familie und meiner Eltern, die Literaturwissenschaftler waren, waren natürlich geprägt, also von dieser Konfrontation in der Gesellschaft zwischen den Stalinisten und Antistalinisten. Ja, und das spielte sich natürlich, weil da politische Räume ja kaum, ja, möglich waren, das spielte sich in dem kulturellen Bereich vor allem ab. Und ja, und das ist der Hintergrund. Und kommt dann die Frage, warum ich Germanistik studiert habe gerade. Ja, also ich glaube, das war auch mit meinem Interesse an Geschichte verbunden. Mein Vater war ein Kriegsversehrter, der war des Jahrgang 24, er war schon praktisch eigentlich fast mit 17 Jahren schon im Krieg. Und am Stalingrad, er war Infanterieleutnant und er hatte wirklich eine Chance von Tausenden, also diesen Krieg überleben zu können, zwar als Kriegsinvalide, aber überlebt. Und sein Leben war natürlich absolut von diesem Krieg und von dem, was er im Krieg erlebt hat, natürlich geprägt. Und wusste, also das ist wahrscheinlich eigentlich das wichtigste Ereignis in seinem Leben oder überhaupt im Leben des Landes. Und es hat ihn auch unglaublich interessiert, wie es auf der anderen Seite war. Und es war nicht nur für ihn interessant, also deutsche Literatur wurde ja zur Quelle über diese Kenntnisse in den Abtauwetterzeit, wo der Heinrich Böll oder Günter Grass oder Siegfried Lenz wurden also und natürlich auch DDR-Autoren ja auch, die über den Krieg geschrieben haben, also wurde alles ins Russische übersetzt und eigentlich also Menschen dieser Generation einfach verschlungen. Also das war ein ganz wichtiger Teil des Lebens. Und vor allem, und für mich war natürlich die Geschichte des Nationalsozialismus interessant, weil man muss sich also vorstellen, also es war ja auch vieles tabuisiert. Es war also die Sicht auf die Geschichte von Nationalsozialismus war natürlich eine absolut eingeschränkte, milde gesagt, stand auch unter der Zensur, weil man Angst hatte von irgendwelchen möglichen Vergleichen, also die dann den Menschen doch in die Köpfe gekommen sind, natürlich, und oder
Vergleiche.
zwischen zwei totalitären Systemen. Und obwohl also dieser Notwendigkeit in diesem Krieg Deutschland zu besiegen gar keine Frage war, also die war eine existenziell, vor allem auch noch in der jüdischen Familie, also es war absolut, meine Urgroßmutter ist eben, damals hieß die Stadt Dnipropetrovsk, jetzt heißt es Dnipro, ermordet worden mit allen anderen Juden, die dort noch geblieben sind, also das war also sozusagen also völlig existenziell, dieser Krieg. Aber das bedeutete nicht, dass die Regime oder diese totalitäre Systeme, also damals wurde Hannah Arendt natürlich nicht ins Russische übersetzt, es kam viel Jahre, Jahre, Jahre später, aber trotzdem, also Vergleiche, die boten sich an, irgendwie, vor allem wie die Menschen in der Diktatur leben, ja, also was sie wahrnehmen, ob sie Verbrechen dieser Diktatur überhaupt wahrnehmen, also wie man also eigentlich im Alltag damit ja abfindet, was tut sich in der Immigration, ja, also irgendwie, also diese Fragen, also die konnte man, wie soll man sagen, schon vergleichen, ja, abgesehen davon, dass es von dem Hitler-Stalin-Pakt gab. Und Europa wurde ja verteilt, also zwischen diesen zwei Diktaturen, ja, und was. Ja, also diese Fragen waren natürlich höchst aktuell und die haben mich sehr interessiert. Und auch die Geschichte der Weimarer Republik, also sozusagen die Vorgeschichte, oder wie entwickelt sich dann in der die Gesellschaft, in der plötzlich wirklich in eine Diktatur landet, weil das war ja in Deutschland eigentlich, also sehr schnell der Fall nach Machtergreifung im Jahre 33. Also, deshalb, und mein Vater hat sich in meinem Interesse sehr unterstützt, weil er hat ja alles Mögliche gelesen, weil was eigentlich in der Übersetzung, es war etwas schwieriger auf Deutsch zu lesen, obwohl Deutsch war die Fremdsprache, die man vor dem Krieg hauptsächlich in Russland lernte, in den Schulen, an den Unis und auch in der Nachkriegszeit, auch bis zum Stalin-Tod, könnte man sagen, wo dann das Englische kam. Also war das zum Teil bedingt und ich habe sehr früh angefangen, schon Deutsch zu lernen, also im privaten Unterricht. Und dann, wie gesagt, aus diesem Interesse habe ich Germanistik gewählt und auch an der Moskauer Universität dann Germanistik studiert. Aber eigentlich wollte ich weniger Literaturwissenschaft als ich mit der Geschichte beschäftigen. Nur Geschichtsstudium war viel mehr ideologisiert als Literaturwissenschaft. Ja, das könnte man, also müsste man schon sehr viele, also vortäuschen sozusagen. Und das war mir also völlig, und das war mir völlig klar, weil ich bin, wie gesagt, in diesem Milieu aufgewachsen mit also verbotenen Manuskripten, die kursierten. Ich konnte Solzhenitsyn also sehr früh lesen, weil es natürlich von meinen Eltern kam, ja, alles. Und dann habe ich aber, und dann nach dem Studium und nach der Dissertation, also die eigentlich politische Satire in der Weimarer Republik gewidmet war, nicht rein literaturwissenschaftlich, eher, würde ich sagen, historisch-politisch, habe ich dann bis zur Perestroika war ich hauptsächlich Übersetzerin der deutschen Literatur ins Russische. Und ich habe sehr viel also von DDR-Autoren übersetzt, also praktisch von vielleicht keine großen Werke, zum Beispiel von Christa Wolf, aber schon die Erzählungen oder so von vielen, von Franz Fühmann, also von vielen DDR-Autoren, vor allem übrigens von den Frauen. Autorinnen. Ich habe sogar so ein Band, das war schon Anfang 80er Jahren als Herausgeberin, den vielen DDR-Autorinnen, die sehr kritisch eigentlich den DDR-Alltag schilderten. Das war für mich auch für mich eine sehr interessante Quelle und man könnte sagen, ich kannte also DDR-Leben dadurch ziemlich gut. Und mit einigen von ihnen hatte ich auch Kontakt von diesen Schriftstellern und so und ich kannte auch Ostberlin. Also man könnte sagen, ziemlich gut, vielleicht besser als manche andere hier im Westen, wenn wir es in der Bundesrepublik erlebten. Und das ist noch vielleicht noch ein Satz dazu, weil mich die Geschichte so sehr interessiert hat, weil mich die Vergangenheit, also die Stalinismus und eigentlich die Massenterror und Alltag von den Menschen in der Diktatur und auch Gulag-Geschichte, also wo es sehr wenig Quellen gab natürlich und alle Quellen waren dann sozusagen außerhalb, bis auf ganz wenige Ausnahmen, außerhalb dem Zensurbereich. Und ziemlich geheim, wie Archipel Gulag von Alexander Solzhenitsyn und so. Aber das war das, was mich sehr interessiert hat und auch historisch. Und ich kannte auch Menschen, natürlich, es waren viele Menschen um mich herum, und vor allem aus der Generation von meinen Großeltern, die diese Erfahrung hinter sich hatten. Und ich wollte sie befragen. Und ein Schlüssel dazu gab mir ein Buch von Maxi Wander, es war eine Journalistin österreichischer Herkunft, aber sie hat dann in der DDR gelebt und auch hier publiziert. Und das war ein Buch in den 70er Jahren, das von ihr gemacht war und veröffentlicht. Und das hieß Guten Morgen, du Schöne. Und das Buch bestand aus den Geschichten von Frauen, die sie interviewt hat. von verschiedenen Generationen. Da habe ich ein Gefühl gehabt, also das könnte ich auch zum Beispiel sowas machen, nur eigentlich mit einem Interesse und mit einem bestimmten Interesse an bestimmte Frauen mit der bestimmten historischen Erfahrung, und zwar an Gulag-Überlebende. Und dann habe ich angefangen, das zu machen, ab Ende 70er Jahren, weil davor hatte ich kein Gerät dazu, zu dieser Aufnahme. Das waren riesige Dinge, und da habe ich so ein Geschenk bekommen, übrigens, würde ich sagen, könnte man sagen, indirekt, aber auch von der Solzhenitsyn-Familie. Und das war ein Philips-Gerät, das so wie A4 war, und das war eine mit den Kassetten, und das war natürlich eine absolute Neuigkeit und eine Befreiung für mich, weil mit diesem Gerät könnte ich überall hin. Und ja, und das habe ich 10 Jahre bis zur Perestroika gemacht. Natürlich, ja, solange ich irgendwie Zeit hatte, weil ich war schon mit, würde ich sagen, ja, jetzt kaum 23 eine Mutter geworden. Also es kam das erste Kind. Das war sozusagen üblich damals. Man heiratete früh, kriegte früh auch Kinder. Und dann kam das zweite Kind, kam etwas später. Aber also sobald ich, und ich muss natürlich auch Geld verdienen und so, aber sobald ich irgendeine Lücke hatte, lief ich, also meistens waren das Frauen, lief ich zu diesen Frauen und befragte sie. Ja, und das war meine Hauptbeschäftigung, also bis zur Perestroika-Zeit. Und dieser Weg führte mich automatisch zu den Menschen, die dann natürlich Memorial gegründet haben. Eine Organisation, die eigentlich das, also die Aufarbeitung, also Massenterrorsgeschichte und politischen Repression zur Aufgabe gemacht hat.
Danke für diesen Einblick. Jetzt mussten wir beide ein bisschen schmunzeln. Das war über einige Sachen, über wie die Technik sich verbessert hat, wie viel einfacher es heutzutage aufzunehmen und was uns interessiert und antreibt und was wir mit den Lücken unserer Zeit machen. Um sie ein ganz bisschen besser kennenzulernen, wenn Sie 2 Stunden mehr am Tag hätten, was würden Sie mit diesen 2 Stunden machen?
Lesen. Dass ich sehr wenig Zeit dazu habe, vor allem nach der Migration. Und auch seit, würde ich sagen, letzten Jahren in Memorial, weil der Druck so stark war und die Zeit so knapp. Also die fehlt mir. Ich habe von, also ich weiß nicht, in meinem sechsten Lebensjahr eine Leserin gewesen. Und diese Zeit, also fehlt mir wirklich, und es stapeln sich, also Bücher, und das macht mir, also es frustriert mich unglaublich, weil es stapeln sich Bücher bei mir jetzt auch in der Immigration überall, die ich dann also gerne lesen würde, und ich habe sehr wenig Zeit dazu leider. Und vor allem Belletristik.
Ja, ja. Was lesen Sie denn gerade?
Also momentan, um ganz ehrlich zu sein, lese ich das letzte Buch von, das ist ein Kriminalroman, also von eigentlich von Rowling, aber sie nennt sich anders, also sie nennt sich dann Gilbreth. Und das sind die Geschichten von einem Detektiv, der Strike heißt. Und das ist das letzte Buch. Und das lese ich nicht auf Englisch, sondern, und nicht auf Russisch, sondern auf Deutsch. Ja, aber das ist, wie gesagt, sozusagen zwischendurch eine Erholung.
Ja, muss auch sein. Ja, muss auch sein. Wenn ich nochmal zurück zur ersten Frage kommen kann. Jetzt wissen wir ein bisschen, was Sie motiviert hat auf Ihren Werdegang. Aber wenn wir jetzt an heute denken, was motiviert Sie heute?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Es war klar, ja, übrigens Jahrzehnte klar, also seit der Gründung von Memorial 89, und seitdem ich an den, und dann war ich parallel an den Unis, wo ich unterrichtet habe, es war Oral History meistens, und da war es mehr oder weniger klar, was das Ziel ist. Am Anfang hatten wir gedacht, also sozusagen, wir pushen also die ganze Geschichte jetzt, also diese ganze Aufarbeitungsgeschichte, und die werden von der Gesellschaft getragen, also und von den Mächten, von der Macht auch getragen, die dann, und das wird sich so wie eine, würde ich sagen, wie ein Staatsnarrativ ausbreiten, also sozusagen Absage, also von dieser, also negativen Vergangenheit, von den Verbrechen, des kommunistischen Regimes und so. Aber dann stellt er sich, das waren Illusionen der Perestroika-Zeit, das stellte sich sehr bald heraus, dass es ein sehr schwieriger Gang sein wird, dass das die Gesellschaft eigentlich in der Situation der 90er Jahren anfängt wegzuschauen, also wird von Nostalgie geprägt, also das war ja auch aus dem Chaos wieder in diese quasi ordentliche Verhältnisse, also weil wo man das alles Negative verdrängt, natürlich eher nicht die Stalin-Zeit, aber schon die Brezhnev-Jahre und so, und das wurde...
Also vergleichbar mit so einer DDR-Nostalgie,
ja,
ne?
Ja, absolut. Und dann nur unter wirklich schweren Verhältnissen, die man eigentlich mit der Wiedervereinigung Geschichten, also man hat es nicht leicht gehabt in Ostdeutschland, aber das war kein Vergleich zu der Katastrophe der Sowjetunion. Absolut, absolut. Das kann man gar nicht vergleichen. Deshalb geht mir diese Nostalgie, ehrlich gesagt, meistens sehr auf den Geist. Und das war und es wurde natürlich immer mehr zu einem Thema oder und dann später was zu einem Insel, das man verteidigen sollte. Und eigentlich immer der Gesellschaft vor die Augen schieben. Also das ist notwendig, das ist gefährlich, was da passiert. Diese Nostalgie ist gefährlich, die ist politisch unglaublich gefährlich. Und dann, und erst recht, als Putin an die Macht gekommen ist und dann eigentlich diese Vergangenheit, also für eine aufkommende und wenn auch postmoderne, aber doch autokratische Ideologie verwendet hat. Also mit diesem völlig falschen Patriotismus und Siegesmythos und alles andere und dann immer mehr Verdrängung und von allen, würde ich sagen, negativen Seiten dieser Vergangenheit. Und da war es wichtig, was nun war es eigentlich mehr oder weniger klar, was wir machen in unserer Bildungsarbeit, mit der Arbeit mit den Jugendlichen, also mit den Lehrern, also unsere Publikationen, unsere Datenbänke und so. Das war natürlich im gewissen Sinn, ich bin nicht der Mensch der großen Worte, aber das war im gewissen Sinn ein Widerstand, den wir geleistet haben. Also bis zu der Liquidierung von Memorial. Und das war auch kein Zufall.
Vor 3 Jahren,
wenn ja, ich das sage. Ja, und das war überhaupt kein Zufall, dass wir dann sehr früh, also es kam dieser Gesetz gegen ausländische Agenten. Memorial wurde 2016 Memorial International zum ausländischen Agenten erklärt und dann immer wieder bestraft für irgendwelche Nichterfüllung von diesem absolut absurden, von diesem absolut absurden Gesetz, bis das letztendlich am Vorabend des Krieges, nur wussten wir nicht, dass es so einem großen Krieg kommt, aber als Netzwerk liquidiert, zerschlagen. Aber sogar danach hatten wir ein Gefühl und ich auch, na gut, also wir sind was liquidiert, aber wir haben dieses doch sowjetische Erfahrung, wenigstens viele von uns. Also wir bleiben trotzdem, also wir finden andere Wege, wie wir die Menschen ansprechen. Wir gründen andere, vielleicht Organisationen, die vielleicht nicht so öffentlich sind, aber unsere Arbeit fortsetzen und so. Das war alles bis zu dem Krieg. Weil in dieser Nacht, als die Nachricht kam, also das war in der Nacht wirklich, dass es so zu so einem Krieg kommt, zu einem großen Krieg und dass Kiew bombardiert wird von den Russen, das muss man sich ja vorstellen, also für den Mensch meiner Generation, was das bedeutet, also wenn eine Nachricht kommt, es wird Kiew bombardiert, also das kann man ja, abgesehen davon, dass meine beiden Familien von väterlicher und mütterlicher Seite alle aus der Ukraine stammen. Also das war also völliger, ich hatte ein Gefühl einer absoluten Katastrophe und einer völliger Niederlage. Also was vielleicht, ich weiß nicht, die Menschen dann gespürt haben, nach dem Machtergreifung von Bolschewiken, wo es wirklich ein Gefühl hat, es ist eine Katastrophe im Lande passiert. Da könnten sie wenigstens noch den Krieg, mehr oder weniger, da gab es noch der Bürgerkrieg. Jetzt war das alles... Ich wusste, es ist ausgeschlossen, obwohl ich natürlich erwartet habe, dass die Protesten im Angesicht dieser Katastrophe trotz allem doch größer werden. Aber das kam, es kam zu den Protesten und bis jetzt gibt es im Lande Menschen, die auf die oder jene Weise natürlich, also gegen Putins Regime sind und so. Aber unsere Arbeit oder meine Arbeit, die sich in der Bildung und Aufklärung bestand und so, die ist dann nicht möglich geworden. Und ich hatte dann ein Gefühl, also wie einige aus Memorial, die junge Generation, also eigentlich es ist keine Möglichkeit, im Lande zu bleiben, sondern man hat dann irgendwie ein Gefühl, dass man auf die oder jene Weise sich anpasst. Und das konnte ich, also indem man etwas beschweigt oder ja, ich wusste, ich habe die Hälfte meines Lebens unter diesen Regeln ja gelebt, ja, wo eigentlich das, was ich gemacht hatte mit diesen Interviews, aber völlig geheim war. Und ich musste ja jeder Zeitzeugen mit sozusagen schwören, dass ich nichts im Westen veröffentlichen werde, dazu, wenn sie mir nicht eine Erlaubnis geben würden, also das zu machen. Also das dauerte jahrelang und so. Und wieder in dieser Situation sich zu befinden. Ich weiß nicht, wenn ich jünger gewesen wäre vielleicht, also würde ich dann sagen, also das ist mir egal. Also wenn es auch mit dem Gefängnis enden sollte und so, ist mir eigentlich egal, ich bleibe im Lande. Aber im gewissen Sinne spielte auch Alter eine Rolle. Und dann habe ich dann Gefühl gehabt, ich kann vielleicht außerhalb Russland doch irgendwie mich nützlich machen. Vor allem, dass wir unsere Arbeit außerhalb Russland fortsetzen. Wir wussten, und das wusste ich sehr gut, also welche Illusionen man noch in Europa hatte, also vor dem Krieg und sogar nach dem Krieg und sogar nach 3 Jahren nach dem Krieg und vor allem in Deutschland, was Putins Regime anbetrifft. Ich sah auch zum Teil meine Aufgabe darin, also Menschen davon zu warnen und versuchen zu erklären, was es wirklich ist, wie es tickt, welche Rolle dabei dieser völlige Missbrauch der quasi Geschichte spielt, also mit der Putin das alles untermauert, auch diesen aggressiven Krieg. Also das war vielleicht, könnte man ja sagen, und dann unsere Menschen unterstützen, die auch im Russland geblieben sind und unter sehr schweren Verhältnissen dort weiter irgendwie arbeiten und auch an dem Thema weiter, würde ich sagen, bleiben und den Jüngeren hier natürlich, ja, und dass man auch in Europa ein bisschen ein Gefühl doch hat, es gibt dieses andere Russland irgendwie.
Also Sie sehen sich ja auch als Stimme des anderen
Ja,
Russlands.
ja. Ja, der Anspruch ist natürlich also sehr, ich bin nicht so anspruchsvoll natürlich, als mich als diese Stimme darzustellen, aber ein bisschen habe ich ein Gefühl, könnte ich vielleicht dazu beitragen.
Und wie hat das Ihr Leben verändert, als Ihre Organisation tatsächlich diesen Friedensnobelpreis erhalten hat? Waren Sie dann auf einmal bekannt? Also kam damit auch eine große Verantwortung?
Wir waren auch davor bekannt, also sonst würden wir natürlich den Preis nicht bekommen. Und vor allem die ganze Liquidierungsgeschichte, die war wirklich am Vorabend des Krieges. Und da es wirklich die älteste und wahrscheinlich die bekannteste, also Nichtregierungsorganisation war und doch geblieben, weil viele sind schon geschlossen, verboten, also in Russland und so. Also waren wir, und wir waren sehr stark vernetzt. Wir waren Memorial International. Wir hatten mehrere Organisationen auch außerhalb Russland, auch ehemaligen Sowjetrepubliken und freien Ländern, nur nach 91, wie zum Beispiel in der Ukraine. Nach wie vor gibt es dort eine Memorialorganisation, Menschenrechtliche, mit der wir auch eng zusammenarbeiten. Und auch Memorial Deutschland oder Memorial in Frankreich, Memorial in Italien und so, weil es auch dort Opfer gab, also die dann irgendwie diese Gulags-Erfahrung gemacht haben. Aber auch deshalb, weil dieser Terror und diese Ideologie und so nach wie vor stark gewurzelt hatten. Also in der linken Bewegung in Italien, in Frankreich, also da seien wir schon, also wirklich, es gab also natürlich unsere Verbündete und so. Und ich würde sagen, also dieser Netzwerk, das hat natürlich auch dazu beigetragen, ja, dass man Memorial besser kannte, auch im Westen und so, aber hauptsächliche Arbeit war natürlich in Russland. Und wir wurden einige Male nominiert, und der Nobelpreis war nicht der einzige, Memorial hat mehrere Preise in diesen 35 Jahren erhalten. Und wir sind mehrmals nominiert worden, und es gab ein Jahr, wo wirklich fast alle, ich habe vergessen, in welchem Jahr das war, aber das waren ja sehr viele Bundestagsabgeordnete zum Beispiel haben uns nominiert. Es war gerade eine Initiative, die fast von, also von mehreren Parteien kam. Natürlich nicht von den Linken und nicht von AfD, aber anderen haben sich, und die Wagenknecht gab es damals noch nicht. Ja, aber die, wir wurden diese, so eine quasi in meinen Augen ziemlich stalinistische Prägung, die Wagenknecht. Also wir haben natürlich nicht wirklich geglaubt, dass wir jemals Nobelpreis kriegen und schon gar nicht nach der Liquidierung. Man müsste sich auch vorstellen, also die Stimmung, also viele Mitarbeiter sind weggegangen. Wir hatten eine Durchsuchung gehabt, die 12 Stunden lang gedauert hat und wo unsere Server dann beschlagnahmt worden waren und wir sind enteignet worden, also weil unsere Räumlichkeiten, also wir waren im Besitz, das war keine Miete, wir waren im Besitz von Räumlichkeiten die sind uns völlig gesetzwidrig, wie sie so einfach beschlagnahmt worden. Und so deshalb war es eine sehr schwere Situation. Ja. Und da kommt, und ich saß, das war, ich habe das schon mehrmals erzählt, ich saß dann, ich hatte damals so eine Gastprofessur in Jena gehabt an der Uni, und ich hatte so eine Wohnung, meine Freunde haben es für mich gemietet in Weimar, und ich saß da und gerade, glaube ich, es war irgendein Interview auf meinem Computer oder ein Zoom, und da plötzlich kam so eine Zeile da, wie man auf dem Bildschirm, also Memorial kriegt Nobelpreis, und ich habe laut gesagt, was soll das für dich, was ist das für ein Unsinn? Ich habe das überhaupt nicht geglaubt, also habe gedacht, das ist irgendwie wirklich so ein Unsinn, das verbreitet wird. Und dann kamen aber die Anrufe, und das war so, wie Schicksal das wollte, war es fast die Einzige, die das sofort mitbekommen hat, weil meine Kollegen saßen in Moskau, gerade im Gerichtssaal, weil wir gerade in diesem Augenblick enteignet waren. Es ging um unsere Räumlichkeiten, ja. Wir haben diese Anklage erhoben, also dass es gesetzwidrig ist. Und das wurde nochmal bestätigt, natürlich, in diesem Augenblick, wo es verkündet war, dass wir den Friedensnobelpreis bekommen. Aber das wundert ja niemanden. Natürlich, also diese Vorgangsweise, weil das spielt absolut keine Rolle in Russland, was sozusagen Mächte anbetrifft. Der bost sie, glaube ich, noch mehr. Wir werden einer nach dem anderen zu ausländischen Agenten erlegt. Nicht nur die ganze Organisation, sondern jeder Einzelne. Das ist wiederum ein anderer Status. Und sind schon viele von Memorial-Mitarbeitern, also zu ausländischen Agenten erklärt worden. Und das war eine Mischung. Natürlich, es war, aber ich muss ja sagen, dass für viele von unseren Anhängern in Russland, die in Russland geblieben sind, war das natürlich, also sie haben sich sehr gefreut. Es war eine und außerhalb auch. Also das war vielleicht mehr als wir sogar. Weil das ist auch menschlich erklärbar, weil, wenn wir noch in Moskau wären, also wenn das vor dem Krieg gewesen wäre, also hätten wir ein anderes Gefühl. Aber jetzt natürlich war es ein Gefühl der Bitterkeit, weil wir da standen eigentlich auf den Scherben unserer Arbeit, ja, und unserer Wirkung, was die Gesellschaft dann betrifft. Und das war natürlich ein Gefühl der Bitterkeit. Andererseits war das doch für uns natürlich ganz wichtig, weil es uns Gefühl gab, in dieser hoffnungslos schienen Situation doch ein Gefühl, also man glaubt, dass unsere Arbeit nach wie vor wichtig war und vielleicht noch wichtig ist. Ja, also das war eine wichtige psychologische Unterstützung. Und dann war es natürlich auch sehr wichtig, dass dieser Preis gemeinsam, also mit der ukrainischen menschenrechtlichen Organisation, mit den Menschen, die wir auch gut kannten, und auch mit dem Ales Bilatski aus Belarus, also das war für uns ganz wichtig. Also in dieser Konstellation war es überhaupt für uns möglich. Ich würde sagen, es wäre nicht möglich gewesen, also wenn dieser Preis nur Memorial gegolten hat. Also wäre absolut im Anbetracht, also natürlich dieses Krieges und so, das wäre für uns nicht annehmbar. Ja, aber in dieser Konstellation, also würde ich sagen, war das möglich.
Ich wollte Sie noch mal so als Historikerin fragen, die jetzt auch, wir haben über eine lange Zeit geredet, also auch ein buntes, ereignisreiches Leben, alles, was Sie gesehen haben. Wenn man jetzt die Zeitung aufschlägt, denkt man irgendwie, man sei in einer Krise. Und alle reden über Krise. Für Sie als Historikerin, befinden wir uns gerade in einer Krise?
Das würde ich nicht so bezeichnen. Es ist nach dieser, würde ich sagen, Situation, die wir ja haben in Europa. Also wenigstens meine Meinung ist das so, wo das ganze Sicherheitssystem, das, was man aufgebaut hat nach der Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, nach 1945, eigentlich auf den Kopf gestellt wird von Putin. Wir haben einen Krieg in Europa. Und wenn man auch wegschauen will, also das kann man also schwer tun. Wir haben einen Krieg in Europa so blutig und so stark, dass wir eigentlich nur also in den 40er Jahren Hitler-Deutschland gehabt haben. Und dass es manchmal für die Menschen so einen postmodernen Charakter hat, also indem das irgendwie regional geprägt ist. Es ist nicht unser Krieg, das kriege ich in Deutschland, wir sind keine Kriegspartei. Das ist alles in meinen Augen nur Angst und ein Versuch, sich dieser Verantwortung, von dieser Verantwortung, also sich irgendwie zu verstecken. Manchmal habe ich ein Gefühl, also das sind ja wirklich keine Historiker, sondern die Menschen, die diese Entscheidungen treffen müssen, sind oft Bürokraten, Kleindenker, haben Angst, also denken in kurzen Perioden, nur vielleicht, also solange wie ihr Amt dann dauert. Also, und das macht mir, also unglaubliche Sorgen. Das alles kann man nicht als Krise bezeichnen. Es ist kein Ende der Geschichte oben, also aufgetreten, überhaupt nicht. Es ist ein, ich würde sagen, wir sind mitten in einer unglaublich gefährlichen Situation. Wir werden, und das betrifft natürlich, es ist klar, Putin und dieser, also blutige Krieg, und wenn man Ukraine eigentlich in diesem Krieg, also wenn man verlieren lässt, also heißt es eine absolute, in meinen Augen, Niederlage der europäischen Sicherheitssysteme, Demokratie in Europa. Das wird man spüren. Also noch viel, viel stärker, als das die Menschen sich vorstellen. Es werden nicht nur, abgesehen davon, also es sind schon Millionen von Flüchtlingen aus der Ukraine. Was wird ja dann sein, also wenn es wirklich zu einer Niederlage kommt? Und wie viele Menschen dann die Ukraine verlassen werden müssen, weil, also wir haben ja schon gesehen, was es bedeutet, auf den besetzten Gebieten dort, also zu leben. Also ganz einfach, eine ganz konkrete Geschichte, das wird man vor Augen haben. Und wohin sollen alle Menschen? Also werden die doch nicht von diesem Erdball verschwinden können, wenn man also sich Sorgen macht und Bürgergeld oder sonstige Sachen. Das sage ich ja, das ist viel, viel ernster, als sich manche Menschen vorstellen. Und das wird nicht nur in den Kommunalkosten sich outen. Es wird überall an den Grenzen, kann es wirklich knistern. Und weil Putin keinen Stopp machen wird, und davon bin ich überzeugt. Und mit irgendwelchen diplomatischen Floskeln und irgendwie Appeasement-Geschichten und egal, also wie dann, also Menschen, die mit diesen Vorstellungen leben, also ich weiß nicht, nach Baku fliegen und dort irgendwelche versuchen, Verhandlungen zu führen, also es wird zu nichts, nur zu einer kläglichen Niederlage führen. Und ich bin absolut davon überzeugt. Und wovon ich auch überzeugt bin, es betrifft ja nicht nur Russland, die Kräfte, populistischen Kräfte, und das ist eine grobe Bezeichnung eigentlich, also diesen Angriffen von rechts und von links, von Ultrarechten und Ultralinken, die eigentlich daran arbeiten, Institute zu zerstören. Und Demokratie lebt von den Instituten. Und wir haben es in Russland gesehen, wohin das geführt hat, wenn man nicht wirklich Institute aufgebaut hat. Also wie die freien Wahlen, wie die freie Presse und so. Und diese Angriffe, und diese Versuch, Institute zu ersetzen, also mit ihren Parolen, Lügenpresse und Missbrauch, also von der Demokratie, ist in meinen Augen auch für Deutschland und für Europa sehr gefährlich.
Kleiner Themensprung, vielleicht auch meine letzte Frage. Wenn wir jetzt auf das Thema Gleichberechtigung schauen, sehen Sie weltweit Rückschritte oder Fortschritte?
Sie meinen Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen
Ja.
oder weiter gefasst? Männer und Frauen, ja? Ja.
Bleiben wir mal bei Männern und Frauen.
Das ist eine Mischung immer, das ist auch eine persönliche Geschichte, weil einerseits, weil das ist eine persönliche Geschichte, weil ich komme aus einer Tradition, eigentlich, wo man, und das ist eine linke, es war eine linke Tradition, auch in meiner Familie, also mein Großvater, sogar meine Urgroßmutter schon, waren also sehr für die Gleichberechtigung, absolut. Und schon meine Urgroßmutter hat mit allen möglichen, also das war schwer genug, jüdischen Bräuchen gebrochen. Also indem sie eine Geschäftsfrau geworden ist, indem sie sich von der Religion abgesagt hat, das war unglaublich mutig. Damals, Ende des 19. Jahrhunderts, muss ich ja sagen, für eine Frau aus jüdischen Verhältnissen. Und dann habe ich natürlich auch weiter in der Vorstellung gelebt, also wie bei meiner Mutter, auch bei meiner Großmutter, also es absoluten Gleichberechtigung der Frau. Das war, wir haben natürlich alle studiert und Berufe und nicht nur das. Interessen, Politik und die Ereignisse im Lande, also wurden absolut genauso wahrgenommen wie beides. Gab es überhaupt nicht Kinderküche und Kirche, natürlich nicht. Aber es war natürlich eine Diskrepanz und diese Diskrepanz bestand aus zwei Sachen. Erstens war Alltag unglaublich schwer in Russland. Und sogar zu meiner Zeit. Und das war natürlich, unvermeidlich, dass die Frauen auch diesen ganzen Alltags, würde ich sagen, also diese ganzen, die Rollenverteilung im Alltag, die blieb auch zum Teil noch, würde ich sagen, traditionell, nicht zum Beispiel nicht mit meinem Mann und so. Aber in der Gesellschaft natürlich schon. Und da gab es noch etwas dazu, dass es gab viel weniger Männer als Frauen in der russischen Gesellschaft, in den sowjetischen Gesellschaften, vor allem nach Krieg, nach dem Gulag, nach dem Krieg und so. Und man müsste also dann natürlich auch beide Rollen spielen. Das war auch sozusagen in der Tradition. Und andererseits gab es natürlich erstens eine sehr traditionalistische, und diese traditionalistische und sexistische Tradition, sie hat angefangen wiederum, also sich erstens sehr stark zu outen nach der Perestroika-Zeit, mit diesen plötzlich sehr reich gewordenen Männern, die dann ganz andere Vorstellungen von der Rolle von Frauen, Vermarktung der Frau, die war plötzlich ganz offen geworden. Einerseits, und dann kam jetzt auch zu dem jetzt, in dem wenn wir jetzt das erleben, was heute in Russland passiert, das ist absoluter Horror, weil da spielt die russische orthodoxe Kirche eine unglaublich traditionalistische und reaktionäre Rolle, indem man wirklich versucht, Frauen auch mit den Gesetzen, also Frauen zurück in die, also Kinderküche, Kirche zu bringen, und zwar ganz konkret. Und Abtreibungen werden fast verboten. Und wir hatten ja in den stalinischen Zeiten vor 20 Jahren Abtreibungsverbot. Und ich weiß, was das bedeutet hat für die Frauen. Und ja, wenn man jetzt natürlich dagegen, also Verhütungsmittel und so, ist kein Vergleich. Aber trotzdem, es ist ein Angriff auf die Rechte der Frauen. Und das ist halt auch ein Angriff, und das ist ja so für die soziale Schichten, die natürlich nach wie vor nicht geschützt sind. Und vor allem für junge Mädchen oder so. Also ist das natürlich eine sehr gefährliche, auch soziale Situation. Aber das dehnt sich alles, würde ich sagen, heraus. Und da sehen wir auch Vergleiche zwischen den Diktaturen und zwischen der Politik der 30er Jahren und so. Also die Frauen müssen Söhne für den Krieg gebären. Ja, also wie gesagt, das ist wirklich ein Teil unserer Auftrages. Wir haben sehr viel mit den Frauenschicksalen zu tun, mit den Überlebenden, also im Gulag und so. Und wir haben ja gesehen, also die Folgen, also dieser ganzen, also angeblichen auch Gleichberechtigung, wie das aber in der Zwangsarbeit aussieht. Also das ist ja auch wiederum eine andere Seite dieser quasi Gleichberechtigung, also im Gulag zum Beispiel.
Ja.
Ja, also bin in Sorge.
Frau Schäferkow, ich danke Ihnen vielmals für diesen historischen Rückblick. Ich glaube, es ist immer wieder notwendig, einmal in der Geschichte zurückzugehen, auch zu sehen, wie sich manche Dinge wiederholen. Deshalb, ich danke Ihnen sehr für diesen Ausflug. Ich könnte mich noch stundenlang mit Ihnen unterhalten. Vielleicht machen wir das auch bei anderer Gelegenheit. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit.
Ja, ich danke Ihnen.